Und ja, alle Nachsicht, die ja auch immer nötig ist für jemand, der verkündigt. Ich habe damals mit der Schäfchenpredigt bei euch begonnen. Ihr werdet euch einige vielleicht erinnern. Vier Schäfchen, die meine Kinder großziehen wollten, sind leider alle gestorben, obwohl wir mit viel Mühe und sehr viel Beharrlichkeit alle 4 Stunden 200 Milliliter Milch gegeben haben. Aber das war natürlich viel zu wenig. Wir wollten alles richtig machen, so wie wir das verstanden hatten. Die Schäfchen sind verhungert. Und ich habe mir damals gedacht, na, irgendwie, was kannst du daraus lernen? Man kann es gut meinen und doch verhungern dir die Schäfchen. Und du denkst, du machst alles richtig. Ich habe gesagt, Herr, hilf mir, dass wenn ich was zu essen austeile, dass die Menschen wirklich satt werden und wachsen können. Ja, ich habe jetzt etwas Neues mitgebracht. Wir sind erstmal vorläufig fertig mit Daniel. Ich fange jetzt mit Matthäus an. Das ist ein bisschen länger als Daniel. Ich weiß nicht, ob ich das bei euch fertig bekomme. Bevor der herkommt, ich weiß nicht, wie lange ich lebe, wie lange ihr mich noch einladet, keine Ahnung. Wir fangen einfach mal an. Und wer den Text der Predigt und auch die Übersetzung des Textes von mir haben möchte, mit ein paar exegetischen Anmerkungen, vertiefenden Fragen und Bibelversen noch dazu, der kann sich gerne melden. Ich kann das online zur Verfügung stellen. Das ist dann vielleicht eine Hilfe für einige. Ihr werdet merken, meine Übersetzung ist ein bisschen anders vielleicht als das, was ihr gewöhnt seid. Ich lege mal Wert darauf, dass die Begriffe im griechischen Text, die besonders hervorgehoben werden, sprachlich, auch semantisch oder auch durch die Position innerhalb des Satzes oder durch verschiedene Wiederholungsmuster, dass ich diese besonders betonten Begriffe auch entsprechend in der Übersetzung dabei habe und nicht unserem Verständnis vorschnell anpasse und dann oft verändere. Von da ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, das ein oder andere. Ich werde aber das auch erklären. Wir fangen heute an mit Matthäus Kapitel 1. Es geht um die Familienpolitik Gottes. Wir haben ja heute Morgen schon gehört, Vater, Sohn, Kinder Gottes. Ging um Familie auch, nicht? Ich darf Kind Gottes sein. Gott ist mein Vater. Wie ist die Familienpolitik Gottes? Und damit fängt auch Matthäus an. Und wir schauen uns erstmal den ersten Satz an. Da steht Buch der Genesis von Jesus Christus, Sohn Davids, Sohn Abrahams. Buch der Genesis. So heißt es dort wörtlich, Genesis. Buch der Genesis. Buch, das kann natürlich ein kleiner Text sein, eine Liste zum Beispiel, eine Namensliste, das Buch des Lammes, da stehen nur Namen drin. Oder ein Scheidebrief, wurde auch Buch genannt. Aber es kann auch eine ganze Schriftrolle sein, Buch des Propheten Jesaja. Und das Wort benutzt Matthäus. Buch der Genesis. Genesis. Das ist immer, betrifft die Ursprünge. Wo kommt etwas her? Wie fängt etwas an? Und was sind die entscheidenden Schritte, die daraus entstanden sind? So kennen wir das aus dem Buch der Genesis, 1. Mose. Wie fängt alles an? Was ist daraus geworden? Wie fing das an mit Himmel und Erde? Wie fing das an mit den Menschen? Mit der Schöpfung? Mit der Sünde? Mit der Berufung Abrahams, mit dem Plan Gottes. In der Genesis werden die Grundlagen gelegt. Und genau das macht Matthäus hier am Anfang des Neuen Testamentes. Er legt die Grundlagen. Buch der Genesis. Grundlagen. Wo kommt Jesus her? Denn es geht um die Genesis von Jesus Christus. Wo kommt Jesus her? Wer ist denn das? Und was sind die entscheidenden Schritte, die dann als nächstes kommen? Und er schreibt ein ganzes Buch darüber, das Matthäus-Evangelium. Da legt er die Grundlagen. Buch der Genesis von Jesus Christus, Sohn Davids, Sohn Abrahams. In diesem Satz fehlt das Verb, das ist auch gar kein Satz. Das ist nämlich eine Überschrift. Und so nennt er das Matthäus-Evangelium, Buch der Genesis oder Buch der Ursprünge, wie es Elberfelder hat, von Jesus Christus, Sohn Davids, der Davidsohn, der Abrahamssohn. Das ist ein Titel, Sohn Davids. Das haben ja manchmal Menschen hinter Jesus hergerufen. Sohn Davids, erbarme dich! Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Oder die Menschen, die dann sangen, Hosianna, dem Sohn Davids. Oder wenn Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer fragt, wer ist denn der Davidsohn? Sein Titel für den Messias. So schreibt Matthäus also ein Buch über die Ursprünge von Jesus, die Grundlagen, die Anfänge, und zwar unter dem besonderen Aspekt seiner Messianität. Er ist der Messias. Übrigens, der Begriff Messias oder verwandte Begriffe kommen fast 50 Mal im Matthäus-Evangelium vor, wie in keinem anderen Buch. Es geht um Jesus Christus, der Messias. Das ist der Sohn Davids und das auch der Sohn Abrahams. Denn Abraham war schon ein Nachkomme versprochen, ein Sohn. Da wird einer kommen und in deinem Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Und dem David wird dann gesagt, und du wirst einen Sohn haben, einen Nachkommen, ich werde ihn dir geben. Und ich werde ihn über mein Haus setzen, sagt Gott. Und über mein Reich. Und er wird in Ewigkeit darüber regieren. Sein Reich wird nicht vergehen. Er wird mein Sohn sein und ich werde sein Vater sein. Die Menschen wussten, dieser Sohn, der kommt, dieser Verheißene, das wird der Messias sein, das ist der Erlöser, das ist der, der alles wieder gut machen wird. Das ist der, den Gott selber bringen wird. Und nun beginnt also das Buch von der Genesis Jesu Christi, Sohn Davids, Sohn Abrahams. Ja, und dann fängt das so an, wie das auch im ersten Buch Mose war. Da haben wir diesen Begriff Buch der Genesis mehrmals. Sefer Tolidot heißt es da. Da gibt es 10-mal so eine Tolidot. Und das hat immer etwas mit dem Stamm oder fast immer etwas mit dem Stammbaum zu tun gehabt. So fing es an, das ist daraus geworden. Und meist ein Stammbaum am Anfang. Und so auch hier bei Matthäus. Er fängt mit einem Stammbaum an und erzählt dann in den weiteren Kapiteln, so was ist daraus geworden? Ein Stammbaum. Und dieser Stammbaum, den er hier bringt, der ist außergewöhnlich. Der ist ein Skandal. Dieser Stammbaum ist eigentlich der Beweis, dass Jesus nicht der Messias ist. Aber schauen wir mal rein. Abraham zeugt Isaak. Also das Wort zeugen, zeugt, das kommt jetzt immer wieder vor. 42 Mal. Zeugt, zeugt, Zeugung. Das braucht man nicht erklären. Ein Vater, ein Mann zeugt ein Kind. Abraham zeugt Isaak. Isaak zeugt Jakob. Jakob zeugt Juda und seine Brüder. Juda zeugt den Peres und den Serach aus der Tamar. Was ist das? Matthäus, was machst du hier? Juda zeugt den Serach, den Peres und den Serach, das waren Zwillinge, aus der Tamar. Also heißt es wörtlich dort, ja. Aus der Tamar, aus der Tamar. Wer war denn die Tamar? Also erstmal, eine Frau, die gehört schon mal nicht in den Stammbaum. Das ist ja völlig abstrus. Das gibt's überhaupt nicht. Das macht man nicht. Das gehörte nicht. Und das gab auch keine Vorlagen dafür. Ein Stammbaum, das war der Vater, also der Mann zeugt das, den Sohn und der wieder den Sohn und so. Das ging ja nur um die Männer. Und die Frauen? Ja, die waren generisches Plural, die waren mit gemeint, aber die wurden nicht erwähnt. Aber hier fängt Gott an zu gendern. Ah, gendern. Kennt ihr das? Das ist eine sehr lästige Geschichte, wo sich viele drüber aufregen, auch nur zu Recht, ja, und sagen, das lasse ich mir nicht vorschreiben, ja, welche Ideologie ich hier sprachlich übernehme. Gendern. Gendern, da geht es darum, also vordergründig, dass auch die Frauen eben nicht hinten runterfallen sollen, dass man die auch mal schön erwähnen soll in ihrer Leistung, beruflich deshalb, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler, Schülerinnen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Professor, Professorinnen, Gemeindemitglieder, da funktioniert es nicht so ganz. Also man versucht auf jeden Fall immer die feminine Form mit dabei zu bringen. Und das ist sogar vorgeschrieben. Du kannst da keine Master- oder Bachelorarbeit mehr einreichen, kriegst du gar nicht mehr genehmigt, wenn du nicht genderst. Oder eine entsprechende Bemerkung vorher machst. Geht nicht mehr. Und da regen sich manche auf, sagen, das machen wir nicht mit, weil da eine Ideologie dahinter steht. Aber was macht Gott hier? Gendert Gott hier? Warum erwähnt er die Tamar? Was hat denn die Tamar da zu suchen? Wo bleibt Sarah? Wo bleibt Rebekka? Wo bleiben Lea und Rahel? Die hätte er ja vielleicht noch erwähnen können. Aber Tamar? Wisst ihr, wer Tamar war? Das war eine Kananäerin. Das war eine ganz gerissene Frau. Die Geschichte war so. Juda und seine Brüder, die wollten gerade den Josef umbringen. Wollten gerade einen der zukünftigen Stämme Israels für immer auslöschen. Dann haben sie noch mal ganz kurz die Kurve gekriegt, haben den nur verkauft. Juda hatte keine Lust mehr auf diese Verwandtschaft, setzt sich ab, geht zu einem Freund Hiram, ein Philister würde man sagen, Kanaanäer, wohnt da im Südland, heiratet eine Kanaanäerin, hat 3 Jungs und eine Schwiegertochter. Schwiegertochter heißt Tamar, auch Kanaanäerin. So, der erste Sohn Judas, Ger hieß der, glaube ich, der war so böse, da lässt Gott ihn einfach mal sterben. Da war Tamar eine Witwe, schade. Aber es gab ja die Schwagerehe. Also kommt der Bruder, Onan hieß der, Onan, den Namen kennt man, aber der wollte wohl, ja, Sex war okay, aber Verantwortung, Gott lässt den auch sterben. Und da hat Juda Angst gehabt um den dritten Sohn und gesagt, ja, der wird noch ein Nachkommen für dich zeugen, liebe Tamar, aber der ist noch zu klein. Ja, warte mal, bis der groß ist, geh mal nach Hause, zieh mal deine Witwenkleider an. Jahre gehen ins Land, nichts passiert, Judas Frau stirbt auch, ist der Mann auch alleine. Jetzt merkt er mal, wie das ist, wenn man alleine ist. So, jetzt will er aber seine Schafe scheren in Timna. Timna kennt ihr, nicht? Da war ein Simson, war das schon mal. Auch eine Frauengeschichte. Da war doch mal was. Jetzt geht er nach Timna und bevor er da sich so auf die Straße macht, da sieht er da diesen Karawan, wo da die Frauen drin sind. Dann denkt er, da gehe ich doch mal hier mal eben rein. Ich habe keine Frau mehr und so, schwere Arbeit. Aber die Tamar, die hatte gemerkt, ich werde reingelegt, da gibt's kein Nachkommen mehr, ich werde als Witwe sterben. Das war eine ziemlich üble Geschichte. Deshalb kommt sie auf die Idee, sie verkleidet sich als Prostituierte, legt sich einen Schleier um, setzt sich da in diesen Karawan, in diesen Zelt rein. Juda kommt rein, sie verhandelt einen Preis, was soll's denn kosten? Ja, ein Ziegenböckchen. Ja, nachdem das Geschäft abgewickelt war, geht er dann, will er gehen, aber sie sagt, ich brauche noch einen Pfand von dir. Hat er keinen Ziegenbock dabei gehabt. Er gibt ihr den Personalausweis, also seinen Siegelring mit Schnur und Stock, und Böckchen kommt später. Schickt er dann auch, aber nicht persönlich, schickt seinen Freund Hiram, das war ja doch peinlich, die ganze Geschichte. Der findet aber keine Hure, nö, hier gibt's keine Hure, keine Prostituierten bei uns im Dorf. Na egal. 3 Monate später wird ihm berichtet, du Judah, deine Schwiegertochter Tamar ist eine Hure, die ist schwanger. Was? Hurerei! Führt sie vor das Dorf, verbrennt sie, Scheiterhaufen. Ja, der fromme Judah. Scheiterhaufen. Während man diese arme Frau da jetzt herausschleppt, also Scheiterhaufen gab es nicht nur im Mittelalter, das war schon damals bei den kanaanischen Völkern so. Und Judah hat mitgemacht. Schleppt man sie raus und dann sagt sie, ja, ich habe hier noch sowas, das Kind ist von dem Mann, dem dieser Personalausweis gehört. Lässt diesen Personalausweis dem Judah zeigen, kennst du den? Ja, das bin ich. Und dann sagt er, naja, und das war gut, sie ist gerechter als ich. Und dann kommt sie wieder in sein Haus, er hat natürlich keine Gemeinschaft mit ihr, wird ein Kind geboren, Peres. Nochmal eine eigene Geschichte. Aber Gott erwähnt diese Tamar, Hurerei, Inzest, Trickserei, Israel am Tiefpunkt. Warum macht Gott das? Judah zeugt den Peres aus der Tamar. Judah ist der Erzeuger, aber da gehörte natürlich eine Frau dazu, aus der Tamar. Gott hat sie nicht unter den Teppich gekehrt. Er bringt sie ins Licht und sagt, die ist dabei. Also das ist ein Schock. Solche Perioden in der Familiengeschichte, im Stammbaum und dann noch der Stammbaum des Messias, die gehören da nicht rein. Erstmal diese Gender-Geschichte und dann noch die Tamar. Aber ich sage euch, es kommt noch besser. Geht weiter. Gott hört noch lange nicht auf. Peres zeugt Hesron, Hesron zeugt, geht dann weiter. Salmon zeugt Boas. Und jetzt wird schon wieder gegendert. Aus der Rahab. Da haben wir es schon wieder. Rahab, wer ist das denn? Prostituierte, Kanaanäerin, die hatte ihr Business auf der Stadtmauer, so ein bisschen außerhalb, aber wohl sehr lukrativ. Da hat die gearbeitet, hat ein Business gehabt, Prostitution, das war ihr Geschäft. Und dieser Salmon zeugt aus der Rahab, so ist der wörtliche Begriff, den Boas. Prostitution, schon wieder. Und warum muss Gott das denn schon wieder bringen? Schon wieder so eine Sünderin. Schon wieder jemand, den man doch eigentlich verschweigen möchte, verschweigen würde. Und die als Frau doch überhaupt nichts zur Sache tut. Für einen Stammbaum völlig unerheblich. So einen Stammbaum hat es noch nie gegeben. Also Lukas bringt ja auch einen Stammbaum von Jesus, da hat er die Frauen da nicht drin. Nee, das gehört sich nicht, das war völlig unnötig. Matthäus, warum tust du das? Salmon zeugt den Boas aus der Rahab. Boas zeugt den Obed, das war der Opa von David, zeugt den Boas aus der Ruth. Ja, Ruth vielleicht ein bisschen besser. Aber das war eine Moabiterin. Das Volk Moab bedeutet von meinem Vater, von meinem Papa. Der Inzest war da im Spiel, das hing mit Noah zusammen und seinen Töchtern. Das waren die Moabiter. Und die kommen in der Bibel gar nicht gut weg. Sodass Gott sagte, von den Moabitern bis ins 10. Glied kommt hier keiner in meine Gemeinde Israel hinein. Und da war diese Moabiterin. Und dann schleicht die nachts auf die Tenne. Und dann liegt die unter der Decke bei dem Boas, da krabbelt die drunter. Wer bist du denn? Ah, und er kannte die, okay. Und dann hat er einen Schrecken gekriegt. Mach, dass du hier wegkommst, bevor das irgendeiner merkt. Denn wenn die merken, dass hier eine Frau auf der Tenne war, das war so eine Männersache, Tenne, ne? Und wenn eine Frau nachts kam, das war gar nicht gut. Das bringt uns in Verruf. Und ich bin ein alter Mann hier, also älterer Herr, ne? Die Geschichte geht gut aus. Die hat ja das Herz am richtigen Fleck gehabt. Die Tamar übrigens auch und die Rahab auch, das waren keine bösen Menschen. Die waren in einem blöden Geschäft tätig. Das hatte wahrscheinlich irgendwelche Gründe. Aus der Rut. Und so geht das dann weiter und weiter und weiter. Und dann geht dieser Stammbaum bis auf David. Und David zeugt, jetzt kommt die nächste Frau, haltet euch fest. Da waren jetzt viele Generationen dazwischen, keine Frauen mehr, das war alles nicht so wichtig. David zeugt den Salomon aus, und jetzt sagt er noch nicht mal den Namen. Das war ein Name. Aus der von dem Uriah. Ja, Uriah, Hethiter. Klar, kein Israelit, auch schon wieder so ein Heide, Kanaanäer. Und der hatte eine Frau und die hieß Bathseba. Na, Bathseba. Hurerei, Ehebruch, Mord, Verrat. Das ganze Register von Dingen, die man nicht tun sollte, die eigentlich ganz böse sind und ganz übel für einen Familienstammbaum. David, der große König, das Vorbild eines frommen Menschen, die Psalmen, die wir ja manchmal täglich lesen, viele von ihnen. David zeugt Salomon aus der des Uriah, aus der Bathseba. Da nimmt er noch nicht mal den Namen in den Mund. So, ja, übel war das. Ja, wir wissen, Gott segnet auch Bathseba, er schenkt ihr noch andere Kinder und er hat diese Frau nicht abgelehnt. Aber wir würden doch normalerweise für einen Stammbaum solche Frauen doch überhaupt nicht erwähnen. Zumal dann nicht, wenn wir den Stammbaum unseres Erlösers darlegen wollen. Was ist das denn für ein Stammbaum? Da sind sie schon, vier heidnische Frauen, Verräter, Huren, Trickser, Inzest, alles dabei. Wow. Da macht Gott richtig ein Fass auf. Und dann geht das weiter und dann geht's bis zu einem Mann, der hieß Josef. Josef, den Mann der Maria. Und da fehlt jetzt ein Wort. Normalerweise war immer, der Mann zeugt den Sohn, der Mann zeugt den Sohn, der Mann zeugt den Sohn. Und jetzt bis, also dann heißt es, ist der Papa von Josef, Jakob hieß der auch. Jakob zeigt Josef, den Mann der Maria, und jetzt kommt's. Aus der Jesus gezeugt wurde. Komischer Ausdruck. Viel übersetzt mit, von der er geboren wurde, aber steht da nicht. Da ist wieder dieser Begriff Zeugen. Josef, den Mann der Maria, Maria, die fünfte Frau, aus der, ja, dieser Begriff, aus der Tamar, aus der Rahab, aus der Ruth, aus der Bathseba, aus der Maria. Aus der Maria ist Jesus gezeugt, also gezeugt nicht von Maria, aber aus ihr. Die spielt also eine Rolle aus einer Frau. Und dieser Jesus wird Christus genannt. Christus ist das griechische Wort für Messias. So, es ist schon mal sehr seltsam. Also erstmal, die Frauen haben wir jetzt ja schon gesehen, das ist schon seltsam. Alles diese sündigen Geschichten. Und die Maria wird ja auch unehelich schwanger, das ist ja auch keine gute Sache. Ja, uneheliche Kinder, puh, immer ein Problem. Heute vielleicht nicht mehr so in unserer Gesellschaft, aber normalerweise schon. Aber Josef ist ja ein Träger der Verheißung, kommt in der Linie und der zeugt jetzt gar nichts mehr. Die Linie bricht ab. Die bricht ab. Also ist Jesus, der Christus genannt wird, gar nicht ein Sohn von Josef und ein Sohn von David und ein Sohn von Abraham. Das passt ja jetzt gar nicht mehr. Das ist ein Problem. Matthäus, du schießt ja hier dicke Eigentore. Und das gleich am Anfang. Willst du hier den Beweis bringen, dass der Messias, ja, aus der Verheißungslinie und dann bricht die Linie ab? Was ist das? Und um das nochmal ganz klar zu machen, dass Matthäus sich hier nicht vertut, fährt er dann fort, das ist der Vers 17, er sagt, also, denken wir mal weiter, also sind es genau von Abraham bis David 14 Generationen. Dann zählst du von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen. 14, drei Könige übrigens lässt er weg. Ahasja, Joahas und Joasch, bringt das manchmal durcheinander. Da lässt er ein paar weg, damit er mit der 14 hinkommt. War nicht so schlimm, denn einem Stammbaum konnte man auch schon mal einen auslassen oder zwei oder drei. Ja, Sohn heißt nicht direkt, kann auch Enkel oder Urenkel oder Ururenkel heißen, ist kein Problem. Das war üblich. Also 14 Generationen von David bis zur babylonischen Gefangenschaft und jetzt von der babylonischen Gefangenschaft, Jerubabel, bis zu dem Christus, dem Messias. Nochmal 14 Generationen. Jetzt fängst du an zu zählen. Könnt ihr mal selber machen. Ja. Dann hast du nur dann 14, wenn du die Maria mitzählst. Und er will sagen, du musst die Maria mitzählen. Das ist ein unerlässliches Glied in der Generationenfolge bis zum Christus, bis zum Messias. Aus einer Frau. Gezeugt von dem und dem aus einer Frau. Da ist etwas gezeugt in Maria und aus ihr wird der Christus, kommt der Christus. Das wirft natürlich jetzt Fragen auf. Wie ist das denn jetzt mit dem Ursprung Jesu? Und das erklärt Matthäus dann im nächsten Vers 18. Mit der Genesis, wörtlich, mit der Genesis von Jesus verhielt es sich aber so. Jetzt erklärt er. Und dann bindet er den Sack zu und dann fängst du an zu verstehen. Mit der Genesis von Jesus, nicht mit der Geburt von Jesus, wie viele übersetzen. Es wird jetzt nicht die Geburt beschrieben. Das ist auch ein anderes Wort. Tiktet müsste stehen. Nein, mit der Genesis von Jesus. Also es war so, als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, da stellte sich heraus, und zwar bevor sie zusammengekommen waren, die waren also nicht zusammengezogen. Man war erst verlobt und irgendwann danach zog man zusammen und dann hatte man auch umfassende Gemeinschaft. Bevor sie zusammengekommen waren, stellte sich heraus, dass sie etwas in ihrem Bauch hatte, schwanger war, aus, da ist der Begriff wieder, aus Heiligem Geist. Nicht aus dem Heiligen Geist, das ist ohne Artikel, aus Geist, und zwar aus Heiligem Geist. Da ist etwas. Und wie es vorher immer geheißen hat, aus der Tama, aus Tamtam, aus Heiligem Geist. Aha. Heißt das? Josef, das war ein gerechter Mann, das war ein Bibelmann. Und er wollte Gott gefallen. Und er wusste eins, diese Frau kann ich nicht zu mir nehmen. Das ist seine Frau gewesen, also verlobt heißt Frau. Ne? Das war so gut wie verheiratet, da fehlte nur die Heimbringung. So, er ist gerecht und er wollte sie nicht öffentlich bloßstellen. Er konnte sie nicht heiraten, aber er wollte sie nicht öffentlich einem großen Beschämung aussetzen, und da Maria aus einer Priesterfamilie wohl kam, sie war ja verwandt mit Zacharias, Priesterdienst, hätte das auch ganz schnell zu einer Steinigung führen können. Ja, so die Selbstjustiz eines aufgebrachten Dorfes nicht zu unterschätzen. Und deshalb beschließt er, sie heimlich wegzuschicken. Und während er so darüber nachdenkt, pass auf, was passiert. Gott schickt einen Engel. Gott selber greift ein. Ein Engel des Herrn erscheint Josef im Traum. Und er sagt zu ihm, Josef, Sohn Davids. Josef, Sohn Davids? Ja, Josef, Träger der Davidsverheißung, der Messiasverheißung. Josef, Sohn Davids, hab keine Angst, Maria, deine Frau, ja, Verlobte galt als Frau, hab keine Angst, sie zu dir zu nehmen. Und dann kommt's nochmal, denn das in ihr Gezeugte, da ist etwas in ihr gezeugt worden. Aus Geist ist es. Wörtlich heißt das so. Aus Geist ist es, Heiliger. Nicht aus Fleisch, nicht aus dem Willen eines Mannes, nicht aus dem Fleisch und Blut, aus Geist. Aus Heiligem Geist. Wer nun dieses Kind gezeugt hat, sagt er immer noch nicht. Aber sagt, die Quelle ist der Geist. Aber wer war es? Sie wird aber einen Sohn gebären, und du hast die Aufgabe, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jehoshua. Jahwe rettet heißt das. Das ist ein hebräischer Name. Gib ihm den Namen Jehoshua. Und dann erklärt der Engel, er selbst. Wer? Jesus oder Jehoshua, Jahwe? Er selbst, Gott, Jesus, ist zweideutig, ganz bewusst. Er selbst wird sein Volk retten von ihren Sünden. Deshalb, nenn ihn Jesus, Jehoshua. Und dann nochmal die Erklärung, er selbst. Darum sollst du ihn so nennen. Er selbst, Gott, wird sein Volk, wen? Seine Leute retten, befreien, freimachen, erlösen, rausholen aus ihren Sünden, aus dem Fluch der Sünde, aus dem Gesetz der Sünde, aus der Verlorenheit der Sünde, aus der Macht der Sünde. Er selbst wird es tun. Warum geschieht das alles? Matthäus sagt, das alles geschieht. All dieses Sonderbare, diese Frauen, die Sache aus dem Geist, aus der Frau. Das alles geschieht, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten Jesaja gesagt hatte. Jesaja wird nicht erwähnt. Die Jungfrau wird schwanger sein, etwas in ihrem Leib haben. Die Jungfrau, also Jungfrau, kein Mann, ja? Das heißt Jungfrau. Die Jungfrau wird schwanger sein. Maria, die Jungfrau, wird schwanger sein. und sie, wer ist sie? Sie werden ihn Immanuel nennen. Nicht Jesus. Sie werden ihn Immanuel nennen. Hebräisches Wort. Matthäus übersetzt, damit wir verstehen. Das heißt übersetzt, das bedeutet Gott mit uns. Er sagt das so rum, dass er das mit uns betont. Mit uns, bei uns, unter uns, in Gemeinschaft mit uns. Gott selber. Gott selber. Warum geschieht das? Damit Gott bei den Menschen sein kann. Warum? Um seine Leute, sein Volk zu retten von ihren Sünden. Aus Heiligem Geist ist da etwas gezeugt worden. Gott selbst hat seine Hände hier im Spiel. Wie, wird nicht verraten. Aber hier sind zwei deutliche Hinweise, hier ist Gott im Spiel. Er selbst, Immanuel, Gott mit uns. Als Josef vom Schlaf erwacht, tut er das, was der Engel ihm gesagt hatte. Er nimmt Maria, seine Frau, zu sich. Sie haben allerdings keine Gemeinschaft, zunächst noch nicht, bis das Kind geboren ist. Und dann gibt er ihm einen Namen. Warum? Was heißt das? Wenn der Mann dem Kind jetzt einen Namen gibt, adoptiert er ihn. Das ist der Namensgeber. Das ist eine erbrechtliche Legitimation für Jesus, dass er von jetzt seinem Adoptivvater Josef, dem Sohn Davids, die Legitimation der Messias-Verheißungen hat. Er gibt ihm den Namen und nennt ihn Jesus. Da kommt Jesus her. Und das ist absolut notwendig gewesen. Und wir könnten jetzt viele Bibelstellen anfangen vom Neuen Testament, die darauf aufbauen. Gezeugt aus Geist Gottes. Was heißt das? Was ist passiert, als Gott Mensch wurde, als er Fleisch und Blut annahm, als der Sohn Gottes in diese Welt kam? Wo kommt der her? Wer ist das? Aber haben wir jetzt leider nicht die Zeit. Gott ist wunderbar, oder? Ich finde Gott großartig. So schön, wie er das gemacht hatte. Und er hatte ja schon der Eva damals, oder ja, Zusammenhang mit Adam und Eva, da kommt die Frau ja nicht gut weg, ne? Da sagt er der Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und ihr, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Ihr Nachkomme, der Nachkomme der Frau, der von der Frau geboren ist, er wird dir den Kopf zerschmettern. Er wird dir den Kopf zerschmettern, dir der Schlange. Und du wirst ihm die Ferse zerschmettern. Das ist ja dann am Kreuz passiert. Gott hält sein Wort. Gott wird Wege finden, wie ihm gebührt, wunderbare, auf wunderbare Weise. Unergründlich. Aber Gott kommt zu seinem Ziel. Und da, wo wir oft sagen, pfui, da sprechen wir nicht drüber, da guckt Gott genau hin, weil er die Sünder rettet. Deshalb ist er gekommen. Ja. Da machen wir dann weiter in ein paar Wochen. Dann schauen wir uns mal an, was daraus so wird. Amen.